Und herzlich willkommen zu einem neuen Workshop aus dem Studio K. Ich bin Charlotte Köhler und sitze in der wunderschönen Jugendredaktion von Korrektiv, Salon 5. Die befindet sich in der Bottroper Innenstadt. Und wir haben von hier aus ein tolles Projekt gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr gestartet. Und zwar haben wir eine Jugendklimaredaktion gegründet, die sich mit dem wohl wichtigsten Thema unserer Zeit beschäftigt, und zwar mit der Bekämpfung der Klimakrise. Und dafür haben sich 24 junge Menschen beworben, die jetzt bei uns eine Reporterausbildung machen und hier an diesen Workshops teilnehmen, in denen sie journalistische Fähigkeiten erlernen, aber halt auch ganz viel zum Thema Klima lernen. Und heute werden wir dafür mit Tim Schwärmer sprechen vom Projekt Mehrwertkonsum der Verbraucherzentrale NRW. Bevor es losgeht, würde ich allerdings gerne an meine Kollegin Simone überleiten, die heute vom VR da ist.
Ja, vielen Dank, Charlotte. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo nach da draußen und natürlich ja auch zu euch. Ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Das wird es auch beim Klimafestival Ruhr sein. Das ist unser Event vom 18. Juni bis 20. Juni 2021, also im nächsten Jahr. Und ich freue mich, dass wir hier im Rahmen der Redaktion schon mal diese Themen aufbereiten und für Jugendliche, die noch nicht so mit diesen Themen betraut sind oder vertraut sind wie ihr, dass ihr das für die aufbereitet und mit denen sprecht und in den Dialog geht. Und ja, Tim Schwärmer ist heute da von dem Projekt Mehrwertkonsum und wir freuen uns, dass er da ist, denn er kann noch ein bisschen mehr erzählen und daraus könnt ihr tolle Beiträge zaubern und das Thema verarbeiten. Und deswegen gebe ich jetzt rüber an Tim Schwärmer.
Ja, vielen Dank, Simone. Hallo zusammen. Ja, ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Tim Schwärmer. Ich bin Referent im Bereich Engagement für Nachhaltigkeit. Das ist ein Projekt Mehrwertkonsum und das ist ein Projekt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wenn ich jetzt einmal den Bildschirm teilen kann, dann kann ich euch das noch ein bisschen besser zeigen. Jetzt gucke ich mal, ob das klappt. Eine Sekunde. So, könnt ihr jetzt die Mehrwertseite sehen? Klappt das? Okay. Ja, ich hatte ursprünglich eine PowerPoint vorbereitet, die ist jetzt leider nicht aufrufbar, aufgrund von ein paar technischen Problemen, aber ist nicht das Problem. Also, wir sind vom Projekt Mehrwertkonsum und das ist ein Nachhaltigkeitsprojekt von der Verbraucherzentrale. Und ihr seht jetzt hier so ein paar Slider. Das Projekt ist im Grunde genommen zweigeteilt. Wenn ich da jetzt einmal kurz reingehe, es gibt auf der einen Seite die klimafreundliche Gemeinschaftsverpflegung. Da war ja in der letzten Woche die Christine Beine, meine Kollegin, auch schon da im Studio K und hat etwas dazu gesagt. Ich bin eher im Bereich, wo ich jetzt draufklicke, der Bereich Engagement für Nachhaltigkeit. Und heute der heutige Vortrag oder ich sag mal Workshop, soll ja, heißt ja, Initiative zeigen für die Nachhaltigkeit. Was können auch AkteurInnen, was können BürgerInnen tun, um sich für den nachhaltigen Konsum stark zu machen? Und genau, und die Frage ist ja auch im Grunde genommen, ja, ob Klimaschutz und Engagement dabei zusammengehören oder zusammenpassen. Oder wie habt ihr es genannt auf eurem Twitter-Kanal, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass es definitiv eine Korrelation gibt. Vielleicht mal vorab gespoilert. Wir als Projekt, hier seht ihr das, versuchen wir auf jeden Fall durch verschiedenste Formate das Thema Nachhaltigkeit in NRW auch an die BürgerInnen und an die zu bringen. Und zwar ist dabei unsere Hauptzielgruppe die Initiativen, Nachhaltigkeitsinitiativen. Und die kommen aus dem Bereich Foodsharing, solidarische Landwirtschaft, Repair-Cafés, Tauschringe. Also im Grunde genommen alle Initiativen des kollaborativen Konsums versuchen wir zu unterstützen. Und wir unterstützen. Ja, gab es da schon eine Frage oder nur ein Rascheln? Okay. Wir versuchen das zu unterstützen durch verschiedene Maßnahmen. Und da haben wir zum einen Veranstaltungen, die sogenannten regionalen Mitwirkstätten. Das sind Vernetzungstreffen, wo wir diese engagierten Gruppen zu einem bestimmten Thema zusammenführen. Die können sich dabei vernetzen und wir bespielen auch ein Thema, zum Beispiel, wie kann ich MitgliederInnen gewinnen? welche Fördermöglichkeiten gibt es vielleicht von den Ländern, von den Kommunen? Also im Grunde versuchen wir ein Stück weit bedarfsgerecht den Initiativen ein Angebot zu schaffen, was kostenlos ist. Und gleichzeitig sind wir so ein bisschen eine kleine Schnittstelle zwischen den Engagierten und den Initiativen. So, und jetzt muss ich mal, genau, und jetzt schaue ich einmal, ob ich das doch hier einmal aufzeigen kann. Sorry, ich musste einmal kurz in die Mails gehen. So, ja, da, also darüber hinaus, das ist im Grunde eine Präsenzveranstaltung. Das hat sich jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich auch ein Stück weit geändert. Diese Präsenztermine gibt es nicht mehr und stattdessen haben wir sehr, sehr viel auch online umgesetzt. Also wir befinden uns ja heute auch in einem Zoom-Meeting. Ich glaube, das ist jetzt in vielerlei Hinsicht jetzt auch, hat sich das jetzt auch durchgesetzt oder beziehungsweise die Online-Konferenz haben sich durchgesetzt. Und wir versuchen jetzt diese Vernetzungstreffen oder auch die Workshop-Formate. Wir haben ein zweites Workshop-Format, was sich an VerbraucherInnen richtet. Das heißt Online-Forum Nachhaltigkeit. Da geht es ein Stück weit um Nachhaltigkeitstipps für den Alltag. Und die versuchen wir ganz innerhalb von 45 Minuten da umzusetzen. Ich werde euch das nachher in die Folie noch mit, die genauen Angebote noch mit reinpacken. Ich hoffe, dass es dann wieder im Nachgang auch funktioniert und ich auf die auf den Server zugreifen kann. Ja, also nochmal zusammengefasst, Projekt Mehrwert Konsum, Engagement für Nachhaltigkeit. Wir versuchen, Initiativen aus NRW sichtbarer zu machen. Und wie schaffen wir das? Wenn ich jetzt einmal hier auf die Homepage gehe, wir haben die Rubriken Mitmachen und da findet sich eine Mitmachkarte, so heißt sie. Also sie hieß vorher Initiativenkarte, jetzt heißt sie Mitmachkarte, damit im Grunde genommen die VerbraucherInnen, SchülerInnen, alle Zielgruppen dort aktiv mit dran teilnehmen können. Und was findet sich auf dieser Mitmachkarte? Da sind aktuell über 750 Initiativen abgebildet aus NRW. Ich scroll mal rein oder ich schaue mal an, ihr seid in Bottrop. Jetzt gucke ich mal, was sich denn in Bottrop so verbirgt. Da haben wir aktuell 4 Initiativen eingetragen. Zum Beispiel ein Gemeinschaftsgarten am Kulturhof, ein interkultureller Nachbarschaftsgarten, noch ein weiterer Gemeinschaftsgarten und ein Repair-Café. Ich frage vielleicht mal in die Runde, oder ist euch das bekannt? Kennt ihr überhaupt diese Formate? Kennt ihr Repair-Cafés? Kennt ihr Gemeinschaftsgärten? Habt ihr schon mal davon gehört? Gebt mir ein Ja in den Chat oder auch gerne ein Nein. Und dann können wir da gleichzeitig nochmal drüber sprechen. Ich muss hier mal den Chat finden.
Ihr könnt das auch gerne einmal reinrufen, wenn ihr das kennt oder vielleicht schon mal davon gehört habt oder euch vorstellen könnt, was sich dahinter verbirgt.
Ah, ich sehe gerade, es gibt gar keinen Chat. Okay. Ja, also ruft gerne rein. Gemeinschaftsgarten, könnt ihr euch darunter was vorstellen?
Habe ich mal irgendwo gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das ist.
Okay, also ich denke mal, jede von euch kennt einen Schrebergarten, so im guten Stil. Man pachtet sich eine Laube, oder nee, ich glaube, man kauft die Laube und pachtet sich das Grundstück, auf jeden Fall so zweigeteilt. Und man macht das aber für sich so. Und das ist quasi für den privaten Konsum, für sich persönlich. Und ich glaube, der Unterschied zum Gemeinschaftsgarten ist, dass der Gemeinschaftsgarten initiiert wurde durch Initiativen, die gesagt haben, hey, wir möchten gerne im urbanen Raum, also in der Stadt, vielleicht eine Brachfläche nutzen und daraus ein Gartenprojekt realisieren. Dieses Urban Gardening habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das hat sich in den letzten Jahren ziemlich gut ich würde sagen, etabliert. Es gab zum Beispiel auch im Rahmen der grünen Hauptstadt Essen. Ja, im Jahr 2010 gab es auch von den Kommunen damals ganz viele Initiativen, solche Brachflächen dann auch wirklich umzugestalten. Und daraus folgen halt Gemeinschaftsgärten, die heute noch existieren. Da gibt es auch eine ganze Menge in NRW, ich glaube 80 insgesamt, die auch in verschiedenen Städten zu finden sind. Und das ist im Grunde genommen halt der Gemeinschaftsgarten ist im Grunde genommen halt dafür da, dass er im Grunde genommen niemandem gehört oder allen gehört. Und die Initiative quasi eine Brachfläche versucht zu nutzen und zu bewirtschaften. Und das Ganze wird aufgeteilt. Ja, Repair Café ist vielleicht auch bekannt oder schon mal in einem Repair Café gewesen?
Ich war tatsächlich schon in einem in meiner Heimatstadt und ich muss sagen, es war total cool, weil man da auch viel über die technischen Geräte, die man so mitgebracht hat, noch gelernt hat. Es war irgendwie eine ganz lustige Atmosphäre und ich habe mir tatsächlich von Menschen viel beibringen lassen, die wesentlich älter waren als ich, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die technisch so viel fitter wären als ich. Aber das ist echt eine coole Gelegenheit. Also wenn ihr mal irgendwie Smartphones habt oder Küchengeräte oder so, die nicht mehr so wollen, wie ihr wollt, dann bevor ihr die wegschmeißt, erstmal bei sowas vorbeischauen. Und dann gibt es auch meistens einen leckeren Kaffee oder Kuchen oder so. Das ist eigentlich immer ganz schön, ne?
Ja, genau. Also besser konnte ich es jetzt gar nicht zusammenfassen. Letztendlich ist ein Repair-Café dafür da, dass, das ist leider ein Stück weit auch das Problem oder nicht das Problem, aber da gibt es noch Nachholbedarf, dass meistens etwas ältere Herrschaften, meistens auch männlich, und das muss dringend geändert werden, an einem Ort sich treffen und gemeinsam reparieren. Und der Punkt ist wirklich der, dass nicht nur die Techniker reparieren, sondern auch die etwas repariert haben möchten, dort mithelfen. Also ich habe damals mal meinen alten Dual-Plattenspieler, da war ganz viel kaputt. Ich habe keine Ahnung gehabt, hatte aber dann einen ganz netten Wolfgang hieß ja ein Berufsschullehrer, der das dann in der Freizeit gemacht hat. Und der hat mir dann im Grunde genommen halt auch an der Technik gezeigt, ja, was da alles so drin ist, von den 50er bis zu den 80er Jahren und aus Japan, China, Deutschland und England die Komponenten dann noch drin waren. Also das war sehr spannend. Letztendlich sind solche Reparaturen, Upcycling-Initiativen, und das ist eine sehr, sehr große Gruppe in NRW, es sind über 250, die es gibt. Und die wachsen auch. Die ursprüngliche Bewegung kam aus den Niederlanden in 2010. Da gab es eine Frau, die das gegründet hat und das hieß repaircafé.org. Und da können sich im Grunde genommen halt Initiativen, die ein Repair-Café durchführen möchten, können sich da anmelden und kriegen dann auch so ein Starter-Kit. Und ja, letztendlich ist das Ziel oder auch ein Stück weit auch eine politische Botschaft. Wir möchten gegen den Wegwerfkonsum etwas unternehmen. Wir möchten, wir schaffen auch politische Forderungen, dass zum Beispiel, ihr kennt es wahrscheinlich von euren Handys, dass man den Akku nicht mehr rausnehmen kann, dass das Gerät so weit verbaut ist, dass die Möglichkeiten, es auch reparieren zu lassen, immer schwieriger werden. Das heißt also, oder auch bei Computern ist das ganz, ganz klar der Fall. Ich kann mich noch erinnern, also ich bin jetzt 35, ich kann mich noch erinnern, mein erster Computer, da konnte ich auf jeden Fall noch die Grafikkarte austauschen, den Arbeitsspeicher, Festplatte, als Laie, sage ich mal, ohne jetzt wirklich große Fähigkeiten da drin zu haben. Und das hat sich heute ja komplett gewandelt. Und die Repair Cafés sind auch dafür da, auch eine politische Message zu zeigen. Und dabei unterstützt, wir sind natürlich als Verbraucherzentrale erstmal unpolitisch, neutral. Wir versuchen halt für den Verbraucher im Grunde genommen halt Rechte durchzusetzen. Aber die Repair Cafés an sich und alle Initiativen handeln auch ein Stück weit politisch. So. Und wir versuchen, diesen Prozess weiter zu begleiten. Und es ist ein sehr, sehr kleiner Sektor immer noch. Das ist auch ganz klar. Also die Zielgruppe ist relativ konzentriert und klein, aber sie hat sich in den letzten Jahren geändert oder nicht geändert. Die hat sich gewandelt und es sind immer mehr auch daraus geworden. Und ich denke, also zum Beispiel bei den Reparaturcafés hatten wir ein Beispiel aus Duisburg. Die haben auch einen ganz guten Mix, was männlich-weiblich divers und die Altersstrukturen angeht, gefunden. Aber das ist definitiv auch noch ein Punkt, der da noch eine Rolle spielt. Das heißt also, Nachwuchspersonal ist immer eine ganz wichtige Frage, also auch bei allen Initiativen aus dem Bereich. Das ist eigentlich immer so eines der größten Bedarfsfelder. Ja, jetzt hätte ich euch das sehr, sehr schön an einem noch an einer Folie gezeigt. Aber vielleicht, jetzt gucke ich mal, ob ich das hinbekomme. Wenn ihr noch vorab oder erstmal Fragen habt, fragt direkt, dann kann ich darauf antworten und ich versuche in der Zwischenzeit einmal kurz mein Bildschirmteilen zu stoppen und stattdessen einmal zu gucken, ob ich meinen Mindmeister finde. Habt ihr Fragen? Keine Fragen. Okay.
Schaut bislang nicht so aus, aber vielleicht ganz wichtig für euch, merkt euch gerne mal diese Karte, die der Tim gerade gezeigt hat, weil damit könnt ihr dann natürlich schauen, was in eurer Nähe es da für Möglichkeiten gibt, ob es da vielleicht auch sowas wie Repair-Cafés gibt oder so Gemeinschaftsgärten, wo ihr euch engagieren könnt. Wenn ihr da Lust drauf habt, ist ja vielleicht mal eine Idee, das mal bei euch nachzuschauen.
Genau. Also ganz einfach auf www.mehrwert.nrw gehen und dann findet ihr das unter dem Punkt Mitmachen. So, ich brauche eine Sekunde, dann bin ich wieder bei euch. Versuche ich nämlich noch kurz. Ich wollte nämlich noch ein kleines Brainstorming machen. Das versuchen wir gleich mal umzusetzen. Ja, letztendlich wisst ihr es wahrscheinlich schon aus den vorherigen Workshops, das Thema Klimaschutz spielt bei diesen Initiativen natürlich eine große Rolle, aber vielleicht nicht im ersten Moment. Also das ist im Grunde halt so ein übergeordnetes Ziel. Letztendlich geht es ja auch bei jeder, wenn ihr euch in Vereinen engagiert oder einfach Mitglieder seid, geht es ja auch darum, dass man sich einfach austauscht, der Tätigkeit nachgeht, seiner Passion vielleicht auch nachgeht. Und ich sage mal so, der Gemeinschaftsgarten sagt nicht jedes Mal, wenn sie sich treffen, wie viel Treibhausgasemissionen wir gerade nicht verbraucht haben oder wie weit wir jetzt vom Klimaexodus entfernt sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sondern da geht es auch erstmal auch um natürlich auch um Freizeit und auch eine sinnvolle Freizeitnutzung. Aber gleichzeitig haben die verschiedensten Initiativentypen halt auch die Möglichkeit, politischen Druck auszuüben. Also ich habe jetzt gerade nur Gemeinschaftsgärten, Repair-Cafés gesagt. Es gibt natürlich auch sowas wie Lastenrad-Initiativen. Habt ihr davon mal was gehört? Dass man kostenlos in NRW kann man sich Lastenräder ausleihen. Und das geht häufig auch in, also das Ding ist ja, Lastenräder an sich kosten ja schon ein bisschen Geld. Also das heißt, die Finanzierungsfrage ist immer sehr, sehr wichtig da. Und oftmals ist dann der ADFC, ne, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ist da so ein bisschen Co-Mitverwalter. Und also die Initiativen docken sich gerne dann an den ADFC an und werden dann gemeinsam zum Beispiel ein Fahrrad anschaffen. Und die Bürgerinnen und Bürger können, wenn sie das möchten, die Fahrräder ausleihen. Da gibt es dann Plattformen, wo man das machen kann. Das ist ganz kostenlos. Also das sind so kostenlose Angebote, die es gibt und die man halt auch nutzen kann. Und genau, aber trotzdem gibt es natürlich Fakten zum Klimaschutz, die jetzt auch eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben die höchste Konzentration an Treibhausgasemissionen im April gehabt, trotz der Pandemie. Das ist auch ganz klar. Also ich glaube, der Wert war bei 417,8 ppm, Parts per Million. Das heißt also, die Punkte anthropogener Klimawandel, von menschengemachter Klimawandel, sind aktueller denn je. Und um das auch mal klar zu machen, der Zielwert von Deutschland ist es ja bis 2050 bis zu 95% weniger CO2-Emissionen zu verbuchen. Und ja, das ist ein ambitioniertes Ziel und die Bundesregierung, ohne jetzt politisch werden zu wollen, hat ja ihr aktuelles Ziel bis 2020 nicht geschafft, um das um 40% zu minimieren. Durch die Corona-Pandemie haben sie ein bisschen noch am Ende, glaube ich, aufgeholt, was jetzt nicht als gutes Beispiel vorangehen sollte. Aber um mal die Dimension klarzumachen, ist, wir haben ja aktuell pro Bürger, Bürgerin, haben wir einen ökologischen Fußabdruck von 11,7 Tonnen. Das waren Werte vom Umweltbundesamt von 2017. Und wir müssten diesen Fußabdruck, wenn wir das Ziel bis 2050 erreichen, so stark minimieren, nämlich dass der unter einer Tonne runtergeht. Das heißt, das ist natürlich ein ziemlich großen Wandel, den wir dadurch gehen müssen. Und zu dieser einen Tonne wird dann natürlich noch die öffentlichen Emissionen, die quasi als von dem Staat bereitgestellt wird, noch hinzuaddiert. Das heißt, wir kommen dann ungefähr auf 2 Tonnen pro Teilnehmende. Und wir hatten, was diese CO2-Einsparung angeht, hatten wir versucht, im alten Projekt das mal zu messen, inwieweit das überhaupt möglich ist. Zum Beispiel Foodsharing, habt ihr auch schon mal gehört? Ja? Genau, also letztendlich wird ja versucht, über Foodsharing, über die Verteilerstation Essen zu retten und im Grunde halt das vor dem Wegwerfen zu retten. Und ja, da ist aber wiederum auch das Problem oder die Frage ist halt, wie wird das Essen zu den Verteilern gebracht? Wie wird das Essen von den Verteilern abgeholt? Und so weiter und so fort. Das heißt also, das macht natürlich dann den Fußabdruck, vergrößert ihn oder verkleinert ihn dementsprechend. Und dazu gibt es jetzt, was dieser und das mal jetzt auch mal auch zu spoilern, also es gibt einen Zusammenhang zwischen Klimaschutz und dem Engagement in Initiativen, aber es gibt jetzt keine verlässlichen Zahlen, um auch zu sagen, durch den Einsatz in einer solidarischen Landwirtschaft oder in einem Gemeinschaftsgarten kann ich so und so viel CO2 einsparen, weil das Problem ist, und da kann ich vielleicht auch noch aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich selbst in einer Solawi bin. Habt ihr davon mal gehört, was eine solidarische Landwirtschaft ist? Gib mir mal einen Finger, einen Daumen, ja, Daumen hoch, Daumen runter, Daumen runter, Daumen mittel hoch, okay. Und unten ist einer, der hat auf jeden Fall die Hand oben. Also im Grunde ist eine solidarische Landwirtschaft, das ist halt auch eine Initiativenform. Die Initiative sucht sich ein Stück Land, also wirklich ein Stück Land, um das auch zu bewirtschaften und teilt im Grunde genommen dieses Stück Land in Anteile auf. Und es wird im besten Fall wöchentlich geerntet. Das heißt also, es gibt wirklich dann auch GärtnerInnen, die da arbeiten und das bewirtschaften. Und die Freiwilligen, Engagierten, ich zum Beispiel habe das dann jetzt auch von April bis Juli relativ häufig am Freitag immer gemacht, war dann Erntehelfer. Und wir haben dann die Kisten zusammengepackt. Die müssen natürlich transportiert werden. Es gibt dann in Düsseldorf zum Beispiel dann 5 verschiedene Abholstationen. Und genau. Und der Sinn der Sache ist im Grunde genommen, dass dass die Lebensmittel, der Gemüseanbau halt biologisch ist, also wirklich also erstmal biologischer Anbau. Saisonaler Anbau ist ganz wichtig. Also aktuell haben wir so viel Kohl, der konsumiert werden muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hinkriege. Genau, und wichtig ist im Grunde genommen halt diese Planungssicherheit zu haben für die Bauern in dem Fall. Also wir machen das in Düsseldorf beim Lammertshof. Der hat uns quasi ein Stück Land, es ist ein Bioland-Bauernhof, und die haben uns ein Stück Land verpachtet. Und die kriegen quasi durch uns auch eine gewisse Planungssicherheit. Und wir versuchen im Grunde genommen halt, unsere Lebensmittel regional anzubauen und dann zu konsumieren. Und da ist aber auch wieder die Sache, der Acker ist in Büttgen und ich bin jetzt sehr, sehr häufig mit dem Fahrrad immer aus Düsseldorf hingefahren, aber wenn ich das nicht machen würde, wird sich natürlich sofort der ökologische Fußabdruck wieder da erhöhen. Das heißt also, die letzten Male bin ich auch mal mit meiner Freundin mit dem Auto gefahren und ja, schon hat sich das alles wieder erhöht. Also es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und deswegen ist, glaube ich, auch nicht der Hauptpunkt, da immer auf die CO2-Emissionen zu schauen, sondern letztendlich den Teilnehmenden, den BürgerInnen, die davon noch nicht erfahren haben, einfach mal zu zeigen, was für andere Wirtschaftsformen eigentlich möglich sind. Und das in der Stadt, das hier, das in Deutschland. Und dafür sind die Initiativen da. Und es gibt immer noch einen Wachstumsprozess, der ist stetig, der ist es nicht. Und gleichzeitig gibt es aber auch, und ich meine, vielleicht mal vorab gefragt, seid ihr irgendwo engagiert? Also abgesehen von heute, was ihr heute macht. Könnt ihr mal erzählen, in welchen Bereichen das so ist? Vielleicht einmal mal reinrufen. Ich sage jetzt mal Sportverein.
Ja, also ich bin in einem Sportverein engagiert. Ich spiele Lacrosse, das ist jetzt nicht so die bekannte Sportart, aber ich bin auch in der Schule als Schülervertreterin aktiv und ja, das fällt mir gerade so spontan ein.
Noch andere Beispiele?
Also ich bin natürlich auch in einem Sportverein, also in mehreren Sportvereinen aktiv und auf meiner alten Schule bin ich Schülersprecherin gewesen und habe dann da versucht, ein bisschen die Schule nachhaltiger zu gestalten. Aber jetzt auf der neuen Schule bin ich nicht mehr in der SV.
Und wie habt ihr versucht, die Schule nachhaltiger zu gestalten?
Also erstmal haben wir, wir hatten alles immer in Plastik verpackt etc. Und dann haben wir darauf verzichtet. Und wir haben einen kleinen Schulgarten angelegt und haben dann von da halt auch Kräuter und solche Sachen für die Küche benutzt. Mhm.
Na cool. Ja, also letztendlich stellen wir auch fest, also wir haben ja mit unserer Zielgruppe, also ich sage jetzt mal diese Repair-Cafés, solidarische Landwirtschaften und so weiter, das sind natürlich sehr spezielle Initiativen. Es gibt aber jetzt auch in verschiedenen Sportvereinen und ich sage mal NABU, BUND, Jugend, es gibt ja Landesjugendring, da sind ja auch ganz viele AkteurInnen mit abgebildet, Gesundheit. Das heißt, also das Thema Klimaschutz wird auch da einfach integriert in den Alltag. Also es wird quasi ein Thema werden. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dafür waren jetzt auch unsere Zielgruppe, die wir quasi auf unserer Mitmachkarte abbilden, für die wir Workshops machen, das sind im Grunde genommen so PionierInnen des nachhaltigen Konsums. Die haben darauf aufmerksam gemacht, was eigentlich möglich ist. Und das sind auch keine Neuigkeiten. Also das ist jetzt nichts Neues, was die machen, sondern die haben im Grunde genommen halt eine Ursprungsform wieder eingenommen, die wir verlernt haben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren. Also dass man saisonal, regional isst, das war früher völlig logisch, weil man sich auch anders gar nicht leisten konnte. Es gab dieses Überangebot an Essen überhaupt nicht. Darum, es ging im Grunde genommen halt wirklich nur bedarfsgerecht, die Sachen zu konsumieren. Und wenn ich jetzt an meine Eltern denke, da war auch, ich sag mal, die Wohnzimmergarnitur, ganz klassisch, die wurde dann angeschafft, aber die hat dann auch 20, 30 Jahre gehalten. Und das ist im Grunde halt so bestimmte Konsum, Vorstellungen, die haben sich halt ein Stück weit gewandelt. Und dafür sind die Initiativen da, um darauf wieder aufmerksam zu machen, dass es auch anders geht. Ne? Also ich will jetzt hier nicht über bestimmte Möbelhäuser aus Schweden reden oder so weiter, wo wir wahrscheinlich alle schon mal drin waren. Aber es geht letztendlich darum, dafür wieder zu sensibilisieren. Und es ist auch klar, wenn wir jetzt beim Thema CO2-Emissionen sind, dass diese Initiativen das allein nicht schaffen können. Das ist vielleicht auch schon mal leider die Wahrheit an der ganzen Geschichte. Aber sie können als gutes Beispiel vorangehen und gleichzeitig Druck ausüben. Und dafür seid ihr auch da. Also ganz klar, dass ihr euch in den Initiativen engagiert, in welchen Handlungsfeldern auch immer. Ob es jetzt Mobilität ist oder Konsum ist, Ernährung, Energie, das spielt keine Rolle. Letztendlich gibt es aber dann, je höher die Partizipation von unten ist und je höher der Druck ist, desto mehr Chancen gibt es dann auch, ja, dass sich dann auch was ändert und dass dann die Klimaziele, die dann auch formuliert werden, in irgendeiner Form auch umsetzbar sind. Ich will das ja nicht, wir sind ja als Verbraucherzentrale sind wir ja unpolitisch und versuchen das auf jeden Fall, nicht zu kritisieren, was gerade abläuft, aber letztendlich ist das, wie es aktuell ist, nicht genug. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da macht Fridays for Future zum Glück immer noch drauf aufmerksam und das ist ja trotz der Pandemie ein Stück weit auch, hat sich das ein bisschen zurückgefahren, aber ich hoffe, dass 2021 das wieder weiter und stärker auch in die Öffentlichkeit gerät, weil das ein sehr, sehr wichtiger Prozess war. Weil ohne diese Bewegung hätte es im Grunde das Klimapaket nicht gegeben. Nicht in der, nicht mal ansatzweise. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Sonst wäre es ein noch faulerer Kompromiss geworden, als es das vielleicht schon ist. Ja.
Ich habe eine Frage zu Solawi. Und zwar, seitdem du dort dein Gemüse anbaust, kaufst du noch Gemüse hinzu oder reicht das, was ihr da erntet? Und hat sich was in deiner Ernährung geändert dadurch? Mhm. Also ist die gesünder geworden oder frischer?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Und ich kann die jetzt leider nicht so richtig gut beantworten. Also auf der einen Seite, ja, es haben sich viele Sachen geändert. Also ich habe vorher keine Mairüben gegessen oder Schwarzkohl oder Pak Choi oder keine Ahnung was, verschiedenste Salate, die ich vorher noch nicht kannte. Aber ich kaufe noch ein bisschen dazu, ja, manchmal auch immer noch, ja, Macht der Gewohnheit und gleichzeitig vielleicht auch, oh Gott, jetzt sind in der Solawi, sind jetzt die ganzen Möhren, die ich da habe, sind noch voller Erde und dann muss ich, also der Aufwand ist ein bisschen größer, das muss man sagen. Also man muss natürlich dann mehr waschen, man muss ein bisschen größeren Aufwand betreiben und manchmal erwische ich mich dabei und sage, boah, ich habe heute keinen Bock drauf und dann hole ich mir auch noch was dazu. Ich sage mal so, letztendlich sollte der Anteil, das ist immer eine sehr große Kiste, sollte reichen. Und wir haben jetzt ist es Dezember und wir kriegen noch bis übernächste Woche kriegen wir noch eine Kiste und dann im Januar geht es weiter. Das ist schon gut. Und ja, aber es ist auch ein Prozess. Und es ist im Grunde ja auch das, was wir ja auch beim Klimaschutz und beim Engagement feststellen. Das ist ja der Punkt dieser, erstens der Mind-Behavior-Gap vom Wissen zum Handeln. Das dauert halt. Und kultureller Wandel dauert auch. Das heißt also, bis ich meine Essgewohnheiten komplett geändert habe, reicht, glaube ich, eine Erntesaison nicht aus, sondern das muss halt noch ein bisschen weitergehen. Aber ich bin jetzt schon sensibilisiert für völlig neue Gemüsesorten, die ich vorher noch überhaupt nicht ins Auge gefasst habe. Ja. Aber ich bin totaler Anfänger. Immer auch, also auch wenn ich durch das Projekt Mehrwertkonsum, wir sind ein Nachhaltigkeitsprojekt, wir sind ein Ernährungsprojekt, bin ich trotzdem noch Anfänger, was auch die Zubereitung angeht und so weiter. Also das ist natürlich, ja, der Prozess ist gestartet, sage ich mal, aber das muss weitergehen. Also da gibt es Kolleginnen, die da viel, ja, Christine Weine, gestern, die letzte Woche da war, die da auch viel mehr Ahnung auch haben, viel mehr Fachwissen. Ich kann nur sagen, dass es sehr viel Spaß macht. Also mir hat das auch während der Corona, ja, die Corona-Zeit ist immer noch da. Während des ersten Lockdowns hat mir das, also einfach auf dem Acker zu sein freitags, einfach da die Gemüsekiste zu packen, das hat auf jeden Fall schon den Alltag noch ein bisschen spannender gemacht und ist ein guter Ausgleich, definitiv. Ja.
Wie erlebst du so das Persönliche? Also dann ist man ja durch so ein Engagement in einer Initiative für Nachhaltigkeit auch mit Menschen umgeben, denen das auch wichtig ist. Was hast du da für so einen persönlichen Mehrwert quasi draus erhalten? Also, dass du dich mit solchen Menschen dann mehr umgeben hast?
Man muss dazu sagen, die Solawi ist schon auch ein spezieller Haufen, sage ich mal, weil es auch sehr, sehr, wir haben 70 Ernteanteile, die auf, ich glaube, 130 Menschen verteilt sind. Also manche teilen sich dann zu zweit einen Anteil, eine Kiste oder auch zu dritt. Das heißt also, wir haben schon sehr, sehr viele Menschen da vor Ort. Und wir hatten jetzt durch die Corona-Pandemie leider auch jetzt diese ganzen Ackerfeste und so weiter. Diese ganzen Treffen hatten wir natürlich dann nicht mehr vor Ort, sondern eher online. Die Gemeinschaft ist groß. Ist völlig divers, unterschiedliche Menschen. Der eine kann auch noch fermentieren und gibt dann irgendwelche Rezepte noch in die Telegram-Gruppe. Die anderen Personen die wollen immer nur ernten. Die anderen möchten sich vielleicht engagieren und möchten da die Homepage da Artikel schreiben. Also es gibt ja ganz viele auch zu tun, was in so einer Initiative angeht. Es ist es ist eine super, super Abwechslung und es ist eine super Gemeinschaft. Aber es ist irgendwie auch, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es ist jetzt nicht, es ist eine große Gruppe und da ist irgendwie auch die Partizipation, ist natürlich auch schwierig am Anfang. Also man muss da erstmal auch reinfinden und das ist auch oftmals das, was, deswegen ist das Thema Mitgliedergewinn auch eines der großen Bedarfsfelder von den Initiativen oder ich würde eher sagen Mitgliedermanagement, weil es reicht nicht nur neue, junge Leute da zu animieren, da in die Initiative teilzunehmen, sondern auch dabei zu bleiben. So, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da gibt es vielleicht noch ein Stück weit Nachholbedarf bei den verschiedenen Initiativentypen und ich weiß auf jeden Fall von der Solawi jetzt bei uns, natürlich, es gibt eine hohe Fluktuation, dadurch, dass Menschen einfach auch den Standort wechseln, woanders einen Job bekommen, vielleicht in einer anderen Stadt studieren. Das heißt, das ist eigentlich dann noch immer, man geht dann auch einen Vertrag ein für ein Jahr. Und dann ist es oftmals so, dass dann wieder neue Leute dazukommen. Und es ist irgendwie, wir haben es auch so genannt, ein Stück weit ein Mikro-Engagement. Weil es ist im Grunde genommen halt die Teilnahme, die kann halt groß ausfallen, die kann aber auch sehr klein ausfallen. Also jeder ist dafür natürlich ein Stück weit selbstverantwortlich. Ein anderes gutes Beispiel, da habt ihr wahrscheinlich auch von gehört, sind die sogenannten Clean-Up-Gruppen, also so diese ganzen Aufräumaktionen, die zum Beispiel am Rhein stattfinden. Da gab es jetzt auch im September eine ganz große Aktion. Da haben wir, glaube ich, das war sogar in der Tagesschau das erste Mal. Da haben, glaube ich, über 30.000, ich glaube, boah, auf jeden Fall ein paar Tausend Freiwillige haben im Grunde genommen den Rhein aufgeräumt. Und das ist zum Beispiel ein Engagement, was man sehr einfach umsetzen kann. Also man kann einfach sagen, hey, ich gehe jetzt mal auf rheincleanup.de, wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, und schau mal, wann es die nächste Aufräumaktion gibt. Ich muss vorher nichts machen. Ich kann einfach hingehen, sage, ich bin dabei. Ich muss da vorher, glaube ich, einfach nur eine E-Mail schreiben, ich bin dabei. Dann trifft man sich da vor Ort. Man kriegt die Handschuhe, man kriegt die Müllsäcke und dann hilft man da mit. Ganz einfache Geschichte. Und danach, das macht man für 2 bis 3 Stunden und dann geht man nach Hause. Und entweder man hat da Lust drauf, das weiterhin wieder zu machen oder eben nicht. Und dann ist auch niemand ist auch böse drum. Also ich glaube, das ist auch das, was sich in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch also ein Stück weit geändert hat. Früher gab es halt diese klassischen Sportvereinsstrukturen. Da ist man reingewachsen und man hat da auch 10, 20 Jahre drin gewesen. Ich meine, ja. Das kenne ich bei mir auch. Ich habe früher Basketball gespielt und das war auch, ja klar, von 5 bis 18 immer dabei. Und klar, dann macht dann die eine Mutter macht das, der andere Vater macht das, ich mache das. Klar, das ist so eine ganz klassische Ehrenamtsstruktur. Ich glaube, dass es heute ein bisschen diverser ist, weil es viel, viel unterschiedliche Gruppen gibt und auch die Themenfelder, also auch wofür man sich engagieren und interessiert, ist einfach auch die Spannweite ist größer geworden. Und dementsprechend ist das aber eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache heute mal damit und morgen mache ich vielleicht damit. Oder ich gründe meine eigene Initiative. Das kann man nämlich auch machen. Also falls ihr darüber nachdenkt, eine Initiative zu gründen, wir haben halt auf Mehrwert NRW auch einen sogenannten Werkzeugkasten. Und da ist eine Anleitung drin, wie man zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten gründet oder welche öffentlichen Fördermöglichkeiten es gibt für Initiativen und so weiter und so fort. Also das wäre auch möglich.
Was ich auch gerade ganz spannend fand, ich meine, Nachhaltigkeitsinitiativen brauchen ja auch Leute, die die Projekte irgendwie in die Öffentlichkeit tragen. Du hattest ja gesagt, einige machen dann so ein bisschen die PR der Projekte. Mhm. Und ihr seid ja jetzt hier die Profi-BloggerInnen nach unserem Studio K. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Dass man irgendwie Social Media macht für solche Initiativen und das irgendwie an Leute ranbringt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Vielleicht für euch ja ganz interessant.
Ja. Ja, also öffentliche Sichtbarkeit, das ist im Grunde genommen auch eins der größten Bedarfsfelder, was Initiativen angeht. Also klar, Mitgliedergewinn habe ich schon gesagt. Jetzt gucke ich gerade nochmal, Geld und Sachmittel akquirieren. Klar, es braucht immer auch Geld, um die Projekte umzusetzen. Öffentliche Bekanntheit steigern ist quasi auf Nummer 3. Und das geht über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Das geht über, ja, ihr wisst es besser als ich wahrscheinlich. Twitter, Instagram, ich weiß nicht, TikTok und so weiter. Genau, und ich glaube, dass da sind immer Ressourcen benötigt und da kann man sich sofort engagieren und die werden auch gern gesehen. Also ganz ehrlich, und es ist ein großer Aufwand. Also ich kann das nur sagen, aus unserem Projekt, wir hatten eine studentische Aushilfe bei uns im Projekt angestellt und die hat quasi ganz viele Stories für uns gemacht. Und das ist ein Haufen Arbeit. Und das kann man nicht mal eben, das macht man nicht mal eben so in einer Minute. Also ihr seid wahrscheinlich schneller als ich, um sowas zu machen. Aber das ist ein großer Aufwand. Und wenn man das richtig gut macht, dann kann man dadurch wirklich auch noch mehr Menschen erreichen und in dem Fall vielleicht mehr neue Mitglieder generieren. Und da gibt es sicher definitiv bei den verschiedenen Typen, auch Initiativentypen, gibt es da auch einen hohen Bedarf für. Ja, und was haben wir noch als Punkt? Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Klimaschutz ist mittlerweile ein sehr, sehr wichtiges Handlungsfeld geworden im Engagement. Und ich habe gesagt, die Herausforderung ist wirklich dann diese Messbarkeit von den CO2-Emissionen. Das ist aber nicht wichtig für den Einzelnen. Das ist eher, ja, ich glaube eher, dass es darum geht, dass man durch die, wenn man auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man die Initiative sichtbar macht, das Projekt sichtbar macht, Good Practice-Beispiele liefert und gleichzeitig auch politischen Druck ausübt. Und gleichzeitig macht das Ganze auch noch Spaß. Das kann man mal dazu sagen. Also das habe ich gemerkt. Und ich wohne jetzt in Düsseldorf und ich kann, wenn wir beim Thema Mobilität sind, kann ich auch nur fluchen über zu viele Autos, zu viele Parkplätze, zu wenig Möglichkeiten für Fahrräder rumzufahren. Und da war ich auch schon, direkt als ich hingezogen bin, wollte ich eigentlich in den ADFC oder ich wollte in Mobilitätswende jetzt, ich weiß nicht, da gibt es verschiedenste Initiativen. Wollte ich auch direkt eintreten. Also ich glaube, was auch ganz witzig ist, sobald man in einer Initiative ist, dann ist die Möglichkeit, in die nächste Initiative zu kommen, auch ziemlich groß, weil es auch dann vor Ort, ob jetzt in Bottrop, Bochum, Düsseldorf oder Köln, vor Ort gibt es dann immer auch Menschen, die man dann wieder sieht und die dann einfach engagiert sind und sich für verschiedene Themen interessieren und da Dinge ändern möchten. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist es einfach, keine Angst zu haben, da einfach reinzugehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Da haben viele nämlich so ein bisschen Hemmungen. Und ich glaube, einfach zu sagen, hey, ich mache das jetzt und ich bin jetzt dabei. Ich helfe bei dem, oder ich bin beim Nachbarschaftsfest und mache da irgendwas. Oder ich möchte mich für Mobilität einsetzen oder für Ernährung. Dann muss man einfach das versuchen umzusetzen. Oder für Reparieren, nochmal reparieren. Junge Leute, am besten noch weiblich. Ich glaube, die im Repair-Café würden sich auf jeden Fall freuen, wenn der Altersschnitt auch da sinken würde. Und es gibt ja, was ja zum Beispiel das Netzwerk Reparaturinitiativen, das ist von der Stiftung Anstiftung, die zeigen im Grunde genommen auch auf, wo es Repair-Cafés in Deutschland gibt. Wir machen das auch. Die machen das auch und die zeigen auch auf, was es für Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen und Repair-Cafés gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr in euren Schulen auch so Reparier-AGs habt. Es kann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das da ist, manche Schulen haben sowas. Teilweise haben die dann wirklich auch eigene Repair-Cafés auf die Beine gestellt, also wo dann wirklich SchülerInnen mit repariert haben oder das Kaffee zur Verfügung gestellt haben, Kaffee gekocht haben, alles Mögliche gemacht haben, was halt alles dazugehört. Und da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten und Kooperationsmöglichkeiten. Ich kann euch das im Nachgang nochmal in die PowerPoint packen, da noch ein paar Informationen dazu, damit ihr noch ein paar mehr Facts habt. Und ja. Genau. Habt ihr noch Fragen?
Ich fände ganz spannend dann sag du erstmal, Christina, sorry.
Ja, okay, also das war noch ein bisschen weiter am Anfang so, nämlich mit dem ökologischen Fußabdruck. Da war doch irgendwie sowas mit 11 Tonnen oder so, habe ich verstanden.
11,7.
Ja, auf jeden Fall. Letztens hatten wir in der Schule das Thema noch durchgenommen und da wurde uns erzählt, dass jeder einzelne Mensch in Deutschland jetzt so einen Fußabdruck von 3,5 hätte. Wie kommen dann auf einmal die 11 zusammen?
Also die 11 kommt, die Frage ist halt, was genau diese 3,5 Tonnen, worauf die sich bezogen haben. Also ich gucke jetzt mal gerade mal auf die Grafik vom Umweltbundesamt. Da gibt es zum Beispiel das Thema sonstiger Konsum 4,5 Tonnen, Heizung 1,6 Tonnen, Mobilität 2,18 Tonnen, öffentliche Emissionen 0,7 Tonnen und Ernährung 1,7 Tonnen. Und so kommt man auf die 11,6 Tonnen kommt man da zustande. Ansonsten, ich schicke euch mal ich packe euch den Link mal mit rein auch in die PowerPoint. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen. Aber definitiv sind diese 3,5 Tonnen ist nicht der richtige Wert.
Es ging ja jetzt nicht so ungefähr darum, wie viel ein Mensch, also wenn der Durchschnitt jetzt verbraucht.
Oder geht es um Erden? Geht es vielleicht um Erden? 3,5 Erden verbraucht ein Mensch in Deutschland?
Ich glaube, Quadratmeter oder so.
Ich glaube, das kann nämlich, also ich meine nämlich irgendwie, dass, ist, also so wie wir konsumieren, bedarf es 3,5 Erden, die hier nicht zur Verfügung stehen. Ich glaube, das könnte hinkommen. Ich glaube, das ist, glaube ich, so, ja. Ich glaube, bei den USA wären es 5 Erden. Die haben noch ein bisschen mehr. Aber wir sind leider nicht viel besser, muss man sagen.
Auf jeden Fall ein guter Grund, sich zu engagieren, ne, im Rahmen der Nachhaltigkeit. Vielleicht mal die Frage an Erik und Cheyenne. Ihr seid ja bei Fridays for Future aktiv. Wie habt ihr das denn so erlebt? Wie war denn euer Einstieg so in die dabei, euch für die Nachhaltigkeit zu engagieren und da Initiative zu ergreifen?
Also bei uns war das am Anfang richtig locker, weil keiner kannte irgendwen und bis sich dann erstmal alle kennengelernt haben und dann auch gesagt haben, ja, wir machen einen Termin. Also es dauert halt alles auch, das dauert echt lange manchmal und mittlerweile ist das so, dass wir zu zweit alles alleine machen in Bottrop und keiner hilft irgendwie überhaupt noch mit.
Bei mir kann es sein, dass es gleich Störgeräusche kommen, aber ich denke, es passt jetzt gerade. Mhm. Bei mir war es grundsätzlich ähnlich. Bei mir gab es schon eine Fridays for Future-Gruppe und dann bin ich einfach zu einem Treffen hingekommen. Da habe ich Kontakte getroffen zu einer Person, die schon länger dahin gegangen ist, weil ich generell politisch aktiver werden wollte. Und dann wurden wir auch direkt aufgenommen und konnten mitarbeiten, wurden eingearbeitet. Es hat aber auch bei uns jetzt in letzter Zeit nachgelassen, also gerade jetzt in Corona-Zeiten, weil wir einfach nicht so viel machen können und auch viele die Motivation verlieren. Aber es ist alles sehr locker und man spricht einfach miteinander, man trifft sich und dadurch erfährt man auch immer neue Sachen zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den du auch ansprichst, dass natürlich durch die Corona-Pandemie das Engagement auch schwieriger umsetzbar war oder ist. Also ich habe jetzt von der solidarischen Landwirtschaft gesprochen. Klar, auf dem Acker kann man Abstände einhalten, das ist draußen, das war relativ einfach umsetzbar. Habt ihr euch dann, also ich meine, eine Demonstration durchzuführen, ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Habt ihr euch dann auch in verschiedenen, habt ihr dann auch quasi so Zoom-Meetings gemacht, um euch zu organisieren oder welche Tools habt ihr da genutzt? Das würde mich mal interessieren.
Also wir hatten schon lange vorher einen Discord-Server, wo wir uns jetzt dann alle 2 Wochen aktuell treffen, wobei es halt nicht viel zu tun gibt. Wir haben zwischendrin 2 Demos gehabt und auch ein paar Kundgebungen, wo wir irgendwie für eine Stunde oder 2 in der Stadt standen. Mhm. Viel mehr gab es halt nicht. Dementsprechend sind auch die Telefonkonferenzen meistens sehr kurz. Okay. Aber
Shane, wie ist das bei euch? Du hast jetzt gesagt, ihr seid momentan dann nur noch zu zweit. Aber wenn, als ihr noch mal mehr wart oder vielleicht auch mit mehreren Leuten in Kontakt standet, wie habt ihr euch dann da so connected?
Vor Corona hatten wir das alles vor Ort an einem kleinen Treffen gemacht.
Und jetzt während Corona machen wir das immer über Zoom-Meetings.
Ja, ist auch ein Stück verständlich, dass dann, wenn man eh den ganzen Tag damit verbringt, vor Zoom zu sitzen, ne, dass dann die Motivation vielleicht teilweise für das Engagement so ein bisschen flöten geht. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man ja, dass es jetzt umso dringlicher ist. Deswegen finde ich das total toll, dass ihr zwei euch auch engagiert und die anderen das auch versucht, in den anderen Lebensbereichen einzusetzen. Ne? Das heißt ja, man kann ja nicht nur dann Initiative für die Nachhaltigkeit zeigen, wenn es auch wirklich eine Nachhaltigkeitsinitiative an sich ist, sondern zum Beispiel, wie Clara erzählt hat, bei der SV oder Julia im Sportverein oder so. Das sind auch auf jeden Fall Wege, sich zu engagieren. Und ich finde das super toll, dass ihr das irgendwie angeht, weil ich glaube, alle, die euch dann dabei sehen, die denken sich vielleicht mache ich das dann auch in Zukunft. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, damit umzugehen.
Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Also ich muss auch sagen, dass ich das total bemerkenswert finde, dass sich SchülerInnen schon so früh einfach für solche wichtigen Themen interessieren und das umsetzen. Also ich kann nur sagen, als ich in der Schule war, ich war, glaube ich, schon mit der Schule einfach an sich. Das war schon nicht überfordert, aber das hat mir erstmal gereicht. Und das finde ich total super, dass das einfach heute bei ganz vielen schon so drin ist, dass man noch mehr machen möchte. Und ja, diese Fridays for Future Bewegung hat dann einfach so eine Wucht und die Wucht muss auch, ja, die muss aufrechterhalten werden, auch im nächsten Jahr, dass weiterhin Druck ausgeübt werden kann. Und ja, und man darf dann, ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich die Öko-Bewegung in den 80er Jahren auch immer gesagt hat, man braucht auch eine gewisse Durchhaltevermögen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil ohne diese Bewegung hätte es dann wiederum die nächste Bewegung nicht gegeben und so weiter und so fort. Und die hatten dann schon ziemlich langen Atem. Und da geht es dann nicht um ein, zwei Jahre, sondern eher um ja, 20, 30 Jahre. Aber so lange wollen wir nicht warten. Es muss dann schon ein bisschen schneller gehen. Ja, aber es gibt halt immer Aufs und Abs in solchen Bewegungen. Und ich kann auch irgendwie erzählen, was auch ziemlich spannend war. Das war 2018 oder 2019 im September. Da war die große Demo im Hambacher Forst. Ich glaube, da waren irgendwie 50.000 Menschen und es war ein sehr schöner, warmer Sommertag natürlich. Aber das war dann schon auch irgendwie eine gewisse Wucht, die man da so erkannt hat. So, und boah, also wir haben doch schon was bewegt und so weiter. Und naja, ich glaube, das Wichtige ist einfach immer dran zu bleiben und einfach weiterzumachen. Und ja, und nicht, ja, also positiv dabei zu bleiben, das ist ganz wichtig. Also man kann schnell jemand sagen, boah, das hat ja eh keinen Sinn, das ist ja eh, aber das kann man immer sagen. Und ich glaube, das wäre der falsche Weg. Also man kann jetzt mal auch klar sagen, dass dieses Klimapaket ohne Fridays for Future nicht möglich gewesen wäre, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der große Wurf ist, ist es zumindest ein Schritt, ein klitzekleiner Schritt in die richtige Richtung. Und es müssen dann mehrere Schritte noch folgen. Und dafür muss die Bewegung stark sein. Oh, das ist alles richtig. Richtige Aufforderungen, politische Statements hier, darf ich eigentlich gar nicht. Nein, da ging dann jetzt die Privatperson in mir durch, aber nein, also es muss weiter auch kommuniziert werden, auch über die Kanäle, das ist ganz wichtig und dafür ist jetzt ja auch dieses und ja, das Klimafestival Ruhr mit diesem Konzept, was ich total spannend finde, ist ja dann auch quasi jetzt eine Möglichkeit, um das ins nächste Jahr zu transferieren und das ist ja, glaube ich, auch das Ziel in der ganzen Geschichte und damit die Menschen das nicht vergessen, weil die Menschen vergessen sehr schnell und Politiker vergessen noch schneller. Das ist auch ganz... Und davon darf man sich aber nicht beunruhigen und ablenken lassen. Also ja.
Ich glaube, das ist auch jetzt ein ganz guter Punkt für uns, dass wir den Leuten das immer wieder ins Gedächtnis rufen wollen und das macht ihr auf jeden Fall mit euren Inhalten, mit den Videos und Podcasts, die ihr produziert. Das sind ja auch dann Geschichten, die hängen bleiben, die im Kopf bleiben. Und Tim hat uns ja heute so die drei großen Punkte erzählt, wo es quasi dran mangelt oder wo halt quasi Initiativen Unterstützung benötigen. Und ich glaube, ihr seid da auf jeden Fall KandidatInnen und auch die Leute, die jetzt von zu Hause aus zuschauen. Vielleicht wäre es ja einfach mal eine Überlegung, sowas mal anzugehen und sei es auch nur im kleinen Rahmen erstmal. Ich finde, da zählt auf jeden Fall jeder Schritt. sich das, dem Ganzen bewusst zu machen. Und ich glaube, die Vernetzung ist ein großer Punkt. Deswegen auch gerne alle auf den Kanälen vom Klimafestival Ruhr vorbeischauen, vielleicht nächstes Jahr vorbeikommen, weil wir solche Initiativen leben von der Vernetzung, dass man miteinander spricht, dass man gemeinsam daran arbeitet. Für euch, ne, merkt euch die Seiten vom Projekt Mehrwertkonsum, da könnt ihr dann ja schauen, was es in eurem Umfeld so gibt. An dieser Stelle müssen wir uns auch leider von den ZuschauerInnen auf YouTube verabschieden. Ich kann nur sagen, dass es ganz toll ist, was wir hier mit den Jugendlichen auf die Beine gestellt haben. Mich macht es sehr glücklich zu sehen, dass so viele tolle junge Leute wirklich dahinter stehen. Ich glaube, Simone, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn nächstes Jahr auch ganz viele bei dem Festival vorbeischauen und wir uns da einfach vernetzen. Tim, ganz lieben Dank für den Input, den du heute geliefert hast. Und ich glaube, die Webseiten, die du genannt hast, die merken wir uns und schauen auf jeden Fall nochmal drauf vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und an alle zu Hause. Weitere Inhalte auch vom Projekt Mehrwertkonsum findet ihr auf den Kanälen. Tim, wolltest du noch was loswerden?
Ja, wie gesagt, ich schicke euch noch die PowerPoint, schicke ich dir, Charlotte, und Simone im Nachgang und dann könnt ihr die gerne verteilen und können die auch gerne veröffentlicht werden. Also das ist kein Problem. Und ja, vielen Dank an euch und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Uns auch. Vielen Dank.